schöne Bilder in der Zeitung. Ich schaue mir den Spiegel an und die Taz. Die Taz am Wochenende, die zeigt einen Herrn Friedrich und schreibt, wer hat ihn verraten? Sozialdemokraten. Der Spiegel schreibt, die Staatsaffäre, der Fall Edati, der Fall Friedrich. Ich bin verwirrt, was ist da eigentlich los? Haben wir eine Geheimnisverratsaffäre? Haben wir eine Staatsaffäre? Haben wir eine Affäre oder eine Krise der Großen Koalition? Ich muss erstmal drüber nachdenken. Und wenn ich Nachdenken höre, dann denke ich an die Nachdenkseite, dann denke ich an Jens Berger und mit dem spreche ich jetzt. Schönen guten Tag, Herr Berger.
Ja, schönen guten Tag, Herr Rose.
Was ist da eigentlich los? Ist es eine Staatsaffäre oder was ist das?
Naja, du, ist es schon, zumindest ist es höchst peinlich, vor allen Dingen für die SPD. Ja, nicht nur, dass ein namhafter Abgeordneter von Ihnen jetzt in die Diskussion rund um Kinderpornografie kommt, sondern vor allen Dingen, dass der Herr Oppermann, der ja immerhin Fraktionsvorsitzender ist, dass er sich da so dermaßen unglücklich ausgedrückt hat. Da kann man natürlich fragen, ob das absichtlich gemacht hat oder ob er wirklich so dämlich ist. Und Friedrich in die Schusslinie gebracht hat, denn ist klar, dass Friedrich bei den Koalitionsverhandlungen Sigmar Gabriel von laufenden Ermittlungen etwas gesteckt hat. Das geht natürlich nicht, das ist klar. Und es ist natürlich lustig, dass ausgerechnet Friedrich, der ja so viel verbockt hat als Innenminister, dass er ausgerechnet wegen einer solchen eigentlich Petitesse zurücktreten muss jetzt. Das hat ja auch einen gewissen schwarzen Humor.
War das nun loyal, was Friedrich gemacht hat und verantwortungsbewusst, dass er gesagt hat, er kann sozusagen die Sozialdemokraten nicht ins offene Messer laufen lassen, denn Edati hätte möglicherweise einen Ministerposten bekommen oder einen Staatssekretärsposten. Wie würden Sie das einordnen?
Ja, das denke ich schon. Also ich würde es sogar als anständig bezeichnen. Dafür habe ich auch schon Prügel bekommen für diese Formulierung. Aber ich denke, es ist schon so. Denn dadurch hat er ja die Sozialdemokraten vor größerem Schaden bewahrt. Mein Edati war als ausgemachter Experte für Innenpolitik, wäre er unter Umständen sogar, damals stand er noch nicht fest, wer das Innenministerium bekommt, als Staatssekretär denkbar gewesen oder auch für andere Positionen innerhalb der Regierung. Und dann wäre das Ganze, ja, jetzt nach Bekanntwerden der Ermittlungen, wäre das sicherlich eine handfeste Staatsaffäre gewesen, die vor allen Dingen der SPD geschadet hätte, nicht der Union. Nun ist es anders gekommen. Nun ist die CSU vor allen Dingen in Person von Friedrich der Hauptgeschädigte. Und das ist natürlich eine weitere bittere Pointe in diesem Fall, ja.
Wer hat denn dann nun gequatscht oder wer hat denn das nun ausgeplaudert?
Ja, das ist ja noch weitestgehend offen. Was mich vor allen Dingen bei der ganzen Sache verstört ist, dass man kann jetzt, selbstverständlich muss man es moralisch kritisieren, dass ein Herr Edati sich da solche Posing-FKK-Bilder aus Kanada kauft, aber das ist immerhin Privatsache, etwas anderes ist. Also sogar die Staatsanwaltschaft sagt ja, dass er sich keiner Straftat schuldig gemacht hat. Und dass in einem solchen Fall die Sache jetzt überhaupt an die Öffentlichkeit kommt, was wohl unvermeidlich ist, wenn die Staatsanwaltschaft mit Hausdurchsuchungen gegen einen Bundestagsabgeordneten, der ja im Licht der Öffentlichkeit steht, vorgeht, das ist für mich eigentlich der eigentliche Skandal.
Das heißt, es ist keine strafrechtliche Diskussion, sondern eine moralische, wenn es um die Bewertung geht, was Edati da gemacht hat. Aber der sogenannte Geheimnisverrat ist schon eine rechtliche, eine juristische Frage.
Ich bin nun von Haus aus kein Jurist, muss ich dazu sagen. Für mich stellt sich das zumindest als Laie, stellt sich das ja so dar, dass Friedrich höchstwahrscheinlich, wenn das Ganze strafrechtlich nicht relevant ist, sich auch keines Geheimnisverrats höchstwahrscheinlich hat zu Schulden kommen lassen. Aber wie gesagt, da bin ich wahrscheinlich jetzt der falsche Ansprechpartner dafür, dass ich kein Jurist bin.
Die Stimmung in der Großen Koalition, die scheint ja nicht nur miserabel zu sein, die scheint ja in dem Fall vergiftet zu sein. Wird das noch schlimmer werden, was glauben Sie, oder ist es nur ein holpriger Start?
Na, das ist natürlich eine schwere Frage. Hier stehen natürlich auch zwei starke Egos gegeneinander. Auf der einen Seite steht der Herr Oppermann, der, ich weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat, und auf der anderen Seite die CSU, allen voran Herr Seehofer, der sich voll im Wahlkampfmodus befindet. Und ja, so etwas natürlich, wenn einer seiner besten Männer, der Herr Friedrich, wenn der jetzt hier auf Schafott geführt wird, das natürlich nicht einfach so geschehen lässt, sondern auch zurückgeilt. Und gerade die CSU ist ja dafür bekannt, dass sie, ja, das ist zumindest die für Sie jetzt keine Wunschkoalition ist mit der SPD. Und dass da natürlich so alte Animositäten wieder hochkommen, ist eigentlich verständlich. Ich würde das allerdings nicht überbewerten. Wie gesagt, nach den Europawahlen sieht das auch schon wieder anders aus.
Stichwort Europawahlen, die sind ja, habe ich das Gefühl, unter dem Schatten des Ergebnisses des Schweizer Volksentscheides. Da sagen ja einige Menschen, die das analysieren, das hat Auswirkungen auf die Europawahlen und die Rechtspopulisten und die Fremdenfeindlichkeit irgendwie verinnerlicht haben, die werden davon profitieren. Wie schätzen Sie denn den Ausgang des Schweizer Volksentscheids zur Masseneinwanderung ein?
Man sieht ja in Deutschland, welche Parteien sich daran gehängt haben. Das ist vor allen Dingen die rechtspopulistische AfD. Und na klar, vor allen Dingen, wir dürfen uns nicht vormachen. Ich finde es auch lächerlich, dass wir jetzt so auf die Schweiz schimpfen und uns als die besseren Europäer darstellen. So einen solchen Volksentscheid sollte man bitte schön mal in Deutschland machen. Das Ergebnis wäre ähnlich, wenn nicht sogar noch schlimmer als in der Schweiz. Die öffentliche Diskussion hier ist ja auch vergiftet. Stichwort, wer betrügt, der fliegt und wird nicht nur von rechtspopulistischen Parteien, sondern auch von unseren Volksparteien angeheizt, das muss man dazu sagen. Aber na klar, ich meine, das ist die Problematik in ganz Europa, sind ja die rechtspopulistischen Parteien momentan im Aufschwung. Und ich glaube, wir werden uns bei den Europawahlen, werden wir uns da auf ein ganz fürchterliches Ergebnis einstellen müssen. In Großbritannien, die UKIP, die rechtspopulistische europakritische Partei, wird unter Umständen sogar die stärkste Partei bei den Europawahlen in Großbritannien. Das ist eine große Gefahr für Europa, was da auf uns zuschwimmt.
Wie erklären Sie sich denn diesen Widerspruch? Auf der einen Seite ist es ja gegen jede ökonomische Vernunft, gegen jegliche menschliche Vernunft eigentlich, es ist völlig klar, dass Deutschland Zuwanderung braucht. Also hier im Osten ist es ganz eklatant. Es ist völlig klar, dass Menschen hierher kommen müssen, schon rein aus ökonomischen Gründen. Und trotzdem gibt es eine Fremdenangst oder das Gefühl, die anderen nehmen uns die Arbeitsplätze weg. Wie kann sich so eine Einstellung so hartnäckig halten?
Ja, hier muss man auch differenzieren. Also der Arbeiter auf der Straße wird sicherlich keine Angst vor iranischen Ärzten haben. Er hat aber Angst vor irgendwelchen Hilfsarbeitern, hauptsächlich aus dem osteuropäischen Raum, die ihm nicht den Job wegnehmen, aber die natürlich dafür eingesetzt werden von Unternehmen, um das Lohngefüge nach unten zu drücken. So ist es in der Schweiz, ist es ja auch, läuft das Ganze ja auch so. Da geht es ja auch weniger jetzt hier um die hochqualifizierten Fachkräfte, die ja nach diesem Modell, das der Volksentscheid umgesetzt werden soll. Das wird ja die hochqualifizierten Fachkräfte weniger betreffen als vielmehr die normalen Arbeiter und Hilfsarbeiter. Und damit gibt man natürlich den rechtspopulistischen Parteien auch jede Menge Wahlkampfmunition mit an die Hand, wenn man ganz einfach diese Arbeitnehmerfreizügigkeit per se verteidigt. Da, wenn sie denn von den Unternehmen hauptsächlich dafür eingesetzt wird, um das Lohngefüge nach unten zu drücken, dann müsste man sich darüber Gedanken machen. Dafür kann natürlich der Einwanderer nichts, das ist vollkommen klar. Das ist eine Sache der Politik, die dort für ordentliche Gesetze sorgen muss, dass ein Missbrauch dieser Arbeitnehmerfreizügigkeit von den Unternehmen nicht umgesetzt werden kann. Mhm. Und da wäre für mich jetzt der erste Anhaltspunkt, wo etwas geändert werden müsste, gerade eben auch, um diesen rechtspopulistischen Parteien dieses Argument aus der Hand zu nehmen.
Mhm. Das heißt, die politischen Rahmenbedingungen müssten geändert werden. Es gibt ja auch von anderen Parteien, auch von links, europakritische Töne. Die Linken hier in Deutschland wurden dafür kritisiert, dass angeblich Frau Wagenknecht den Euro abschaffen will und so weiter. Wie schätzen Sie diese Diskussion ein, dass eine Euroskepsis oder eine Skepsis zumindest der Währung des Euro, des Wirtschaftsraums dann grundsätzlich als europafeindlich abgestempelt wird? Ist dann schwer zu differenzieren, oder?
Ja, das ist ein bestes Landesniveau hat das. Euro ja, nein, raus, rein. Die Diskussion, die wird da ganz gerne zugespitzt. Ich meine, das ist ja auch absoluter Unfug, dass Frau Wagenknecht aus dem Euro raus will. Das will sie doch gar nicht. Sie hatte sich lediglich in einem Interview Gedanken darüber gemacht, wenn denn der Euro auseinanderbricht, was kommt denn dann? Was machen wir dann? Gehen wir dann zurück zur D-Mark? Sie sagt nein. Ihr Lebensgefährte Oskar Lafontaine hatte da ja basierend auf einer Studie vom Ökonomen Heiner Flassbeck sich mal Gedanken dazu gemacht, dass ein System mit festgelegten Wechselkursen und Kapitalverkehrskontrollen dann das richtige Szenario wäre. Aber wichtig dazu ist zu erwähnen, dass das allesamt Szenarien sind, die ein Ende des Euros voraussetzen. Das hat nichts damit zu tun, dass man den Euro abschaffen will. Wenn ich beispielsweise jetzt bei meinem Grundstück Planungen fürs Löschwasser mache, dann will ich auch nicht, dass mein Haus abbrennt. Ich will nur im Falle eines Brandes dafür gerüstet sein. Und das ist die Diskussion, die in der Linken momentan geführt wird, die natürlich, das ist klar, von Medien und Politikern, die der Linken nicht gerade eben wohlgesonnen sind, in einem vollkommen falschen Licht dargestellt wird. Da kommt ja auch immer der Vergleich zur AfD, was ja auch absoluter Unsinn ist.
Mhm. Trotzdem ist ja, habe ich das Gefühl, diese Diskussion immer emotional. Wenn man diese wirtschaftspolitischen und diese Rahmenbedingungen diskutiert, Euro, Währung und so weiter, dann wird das immer pauschalisiert, habe ich das Gefühl, in der Diskussion auf so eine emotionale Debatte, wie Sie sagen, also rein raus, Euro ja oder nein, sind Sie nun für Europa oder nicht, das ist ein bisschen schwieriger, die Diskussion?
Ja, ist sie natürlich klar, weil eine emotionale Debatte lässt wenig Platz zu differenzieren. Das ist ja das Problem. Natürlich bin ich für Europa. Das heißt allerdings natürlich nicht, dass ich für Brüssel in dieser Form bin. Für eine EU-Kommission, die kaum demokratisch legitimiert ist, für den Lobbyismus, für die Austeritätspolitik, die via Brüssel und über die europäischen Gremien dort verfolgt wird. Da muss man doch bitte schön differenzieren können. Man kann doch sagen, natürlich bin ich für Europa, aber ich bin gegen diese Politik, die momentan in Europa gemacht wird.
Tja, da muss man immer länger drüber nachdenken und vielleicht auch mal nachlesen. Das kann man tun auf den Nachdenkseiten. Und ein Betreiber und Autor von der Nachdenkseiten ist Jens Berger, mit dem habe ich gesprochen. Ich bedanke mich fürs Gespräch und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
Ja, ich habe zu danken.
Tschüss.
Tschüss.